Hallo und herzlich willkommen zu What the Funk Episode Nummer 12. Gab gefühlt schon Ewigkeiten kein Podcast mehr, weil der letzte Podcast war ja auch live aus Rot. Und ja, jetzt gibt's aber direkt zwei innerhalb von einer Woche. Und zwar einmal jetzt das Pre-Race oder den Pre-Race-Podcast von der PTO US Open in Milwaukee. Und dann nächste Woche direkt den Post-Race-Podcast, der dann hoffentlich, wo ich hoffentlich gut gelaunt sein werde mit einem guten Resultat in meinem Rucksack. Aber ja, jetzt haben wir erstmal ja über das Rennen US Open bisschen orakelt, wie es mir so dabei geht, ja, wie Milwaukee so ist, wie die USA so ist, ja, wie die Vorbereitung verlief und das Übliche. Habe ich noch was vergessen, Herr Stangborg?
Nee, hast nichts vergessen. Wir haben einfach mal ein großes Update wieder gemacht und über alles gesprochen, was so los war. Und mir ist gerade aber eingefallen, wo du gesagt hast, der letzte Podcast war ja nur live in Rot. Ich habe den sogar digital aber nicht veröffentlicht, weil wir haben ja, du hast ja da mehrfach verraten, wo und wann und wie vielleicht deine Langdistanzkarriere angeht und hast da Deals mit den Leuten vor Ort gemacht. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Danke nochmal für den Hinweis. Das wissen aber nur die Leute, die auch vor Ort waren. Deswegen konnte ich den nicht veröffentlichen, den Podcast. Und das bleibt ein großes Geheimnis für viele und ein paar wenige wissen es. So, jetzt haben wir das noch auch nochmal offiziell drin. Und damit würde ich sagen,
das ist auch,
ja?
Das ist auch so ein Ding, wo wir auch in den nächsten Monaten nochmal genauer drüber reden müssen. Da darf ich aber auf keinen Fall noch zu viel verraten, weil es auch wieder um PTO etc. geht und wieder irgendwelche Gerüchte.
Es gibt Gerüchte. Ich liebe Gerüchte. Das ist gut. Immer her damit. Also sobald du Gerüchte hast, ruf an und wir machen einen Podcast.
Nee, sonst komm ich ja wieder ins PTO-Gefängnis.
Ja, da müssen wir auch passen.
Bin ich ja gerade erst entlassen worden.
Ich war gerade, das war ja nur so ein kurzer, einmal kurz, so wie so eine Besichtigung war das ja nur. Das war ja okay. Weißt du, solange wir da so dran schrabbeln, ist es okay.
Also wie bei Monopoly, wenn man quasi auf das Feld kommt, kommen wir nicht ins Gefängnis, ist ja nur zu Besuch.
Genau, und du bist nur zu Besuch, einmal du hast eine Führung bekommen für zwei Tage und dann durftest du wieder weiter, so.
Das okay, ist, gut.
Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Vielleicht gibt es da mal eine Führung für vier Tage, aber schauen wir mal, was da so gerüchtemäßig noch so im Köcher ist. Ah, das finde ich gut. Bin ich schon heiß drauf. Aber jetzt würde ich sagen, rein in den Podcast. Und wir haben natürlich auch für diesen Podcast wieder hier einen Presenter. Und zwar treffen wir uns wie immer auf einen. Jetzt hat er den Einsatz. Ah. Fred Funk ist wieder vorbereitet und hat wieder 6 Dosen Erdinger alkoholfrei in seinen Koffer gepackt. So groß, wie der Pokal ist.
so groß wie der Koffer mit den 100.000 Dollar Preisgeld.
Achso, gibt's die in Bar in den USA, so wie bei früher den Game Shows.
Ja, Logo. Alles schwarz hier bei der PTO.
Bestens. Das ist auch billiger wegen der Steuer und so. Ja, sehr gut. Also Fred hat sich 6 Dosen Erdinger alkoholfrei in den Koffer gepackt, weil er braucht ja so zwischendurch eine für diese Episode und eine noch für die Post-Race-Episode, die er eben schon angekündigt hat. Und wir lassen uns das Erdinger jetzt hier im Podcast schmecken und ihr kriegt was auf die Ohren. Let's go. Endlich mal wieder ein Podcast mit Fred Funk. Und ich muss hier um 20.09 Uhr aufnehmen, weil dich hat es in die USA verschlagen. PTO European Open in Milwaukee. Und ganz zum Start muss ich sagen, Fred hat den Podcast um eine Stunde nach hinten verschoben. Wir wollten eigentlich um 19 Uhr aufnehmen, weil er verschlafen hat.
Ja, jetzt ist es hier erst 13.10 Uhr und ich habe bis 7 Uhr geschlafen. Also ich...
Das ist so geil.
Richtig lange.
Ich habe natürlich Fred gefragt, wie lange hast du denn gepennt? Wenn du sagst, ich habe voll verpennt und wollte, ich komme jetzt erst zum Training, hat er mir geschrieben. Ich habe gar nicht im Kopf gehabt, wie viel die Zeitverschiebung ist in Milwaukee und dachte, er hätte so bis, keine Ahnung, ich habe jetzt gedacht, ich frage dich und dann kommt so 10, 11, bis 7. Wegen dem Jetlag hast du gedacht, wachst du früher auf oder was?
Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich direkt in der zweiten Nacht bis ja, bis 7 schlafen kann. Bis 10 Uhr habe ich gestern ausgehalten. Also bin Sonntag angereist. Der erste Nacht bin ich ja so um 9 Uhr dann eingeschlafen. Dann war ich schon mal um 2 Uhr, wenn ich mal für eine Stunde wach gelegen. Dann zum Glück wieder eingeschlafen. Dann auch nochmal bis 6 Uhr gepennt gestern. Und ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass ich jetzt wieder bestimmt zum 5, 6 Uhr dann, gerade weil eigentlich die erste Nacht ist immer einfacher, weil man noch so fertig ist von der Reise. Und da man einfach ja länger schläft, auch die Nacht vor der Reise, ja, wenn man ein bisschen früher aufstehen muss, nicht so viel Schlaf hatte. Und dann ist meistens so die zweite und dritte Nacht sind dann meistens die, sag mal, schlimmsten beim Jetlag, weil man dann quasi ausgeschlafen ist und dann, also ja, letztes Jahr bei der Canadian Open, da war ich auch schon um 4 Uhr dann einfach hellwach. Und ich dachte eigentlich, das würde jetzt wieder so sein und habe mich eigentlich auch schon gefreut, dass ich meine Radeinheit dann auch schon so um 6 Uhr, spätestens um 7 Uhr dann auch starten kann, wo halt der Verkehr dann hier in der Stadt auch noch nicht zu krass ist. Aber ja, dann habe ich einfach bis 7 Uhr gepennt und dachte erst mal, oh shit. Und da hatte ich hatte halt nochmal so eine, ja, knapp 3 Stunden Einheit mit ein paar Radintervallen und noch einen Koppellauf. Und ja, da muss ich dir direkt schreiben, den Podcast nochmal eine Stunde nach hinten zu verschieben, aber...
War auch nicht schlimm. Also erstmal ist ja gut, dann bist du ja quasi schon voll angekommen in den USA und der Jetlag kickt gar nicht so hart rein, wie du es gedacht hast. Also läuft ja schon mal alles erstmal gut und durch die Stunde verschieben lief es bei mir auch besser, weil so konnte ich noch in Ruhe meine Pizza hier auffuttern und hab mir noch ein, weil es ja abends 20 Uhr, hab mir noch ein Gin Tonic gemischt, gerade hier für den Podcast, aber alkoholfrei. Gibt's ja jetzt. Es gibt ja jetzt Gin mit 0,0%.
Von Erdinger oder was?
Ja. Nee, von Erdinger noch nicht. Aber vielleicht ist das eine Marktlücke. Ja, nee, den habe ich aber schon halb auf und das Erdinger gibt's dann gleich natürlich danach.
Wir hatten doch hier bei der Weichsee Afterparty, da gab es doch hier dieses Special Drink mit Bier und Gin gemischt. Das war gar nicht so schlecht.
Ja, ich weiß nicht, ob das auf der Afterparty, dass wir, also wir, ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir gesagt haben, ey, ist eigentlich ganz geil. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich ganz geil war. Also, oder ob das aufgrund des fortschreitenden Pegels ganz geil war. Man müsste das jetzt nochmal neutral, mit neutralem Geschmack probieren. Also, allein wenn ich wieder dran denke, Bier mit, ja, lassen wir das. Bleiben wir bei den PT European Open. Ich habe heute auch schon gerade noch die halbe Stunde genutzt, die ich noch Freizeit hatte sozusagen und habe mir den das Sanders-Video, das neue angeguckt, in dem du auch auftauchst. Wann habt ihr das denn geshootet?
Ja, das war gestern beim Radfahren mit Aaron Royal. Hat uns Talbot Cox da ein bisschen begleitet in der zweiten Hälfte. Und ja, sind auf jeden Fall alle ganz heiß aufs Rennen am Freitag.
Sehr gut, sehr gut. Also, aber es ist saukrass, dass dann Lionel, also der Talbot ist echt dann bei den ganzen Rennen irgendwie jeden so ein bisschen mit integriert, ne? Also irgendwie Paula Findlay war noch mit drin, mit Eric in dem Ding. Vor allem du hattest das gepostet und ich klicke so drauf und dann startet es ganz klassisch mit Lionel. Da so, ah, wo ist denn jetzt Fred? Da habe ich so einfach, ich habe gar nicht ganz geguckt, sondern ich habe einfach vorgespult. Nur zu dem Part, wo ich was Blaues gesehen habe. Ah, stopp! Da stehen geblieben und habe mir dann das reingezogen, wo du da mit Aaron vom Hotel standest, mit dem Rad und abfahrbereit. Wie macht denn er das? Hat er sich mit euch verabredet dann oder aus Zufall irgendwie getroffen und dann macht er die Kamera an und los geht's?
Nee, er hat mir schon vorher geschrieben und er hatte auch Aaron geschrieben und ich habe ihm dann gesagt, dass ich mit Aaron Radfahren gehe und dann meinte er halt nur, ja, Checkpot, weil er wollte von uns beiden was. Also hat es perfekt gepasst und ja, da waren wir dann verabredet und er kam dann aber erst zur zweiten Hälfte dazu, weil die am Anfang hatte noch Cat Matthews beim Laufen gefilmt, die auch bei uns, okay, bei uns im Hotel sind.
Also seid ihr alle in einem Hotel?
Also die PTO, es ist meistens so, dass die PTO, die schickt so eine Auswahl an Hotels, die ja ich sag mal in Anführungsstrichen kostengünstig sind und näher des Rennstarts. Und ja, ich habe mich dann für das hier entschieden, weil das auch eine Küche hat. Und in dem gleichen Hotel war ich auch schon in Dallas. Ja, und das war eigentlich ganz okay. War preislich auch, ja, wie schon gesagt, eins der billigeren. Trotzdem nicht billig, würde ich sagen.
Ich wollte sagen, was ist denn kostengünstig? $200 die Nacht?
Ja, $200 die Nacht. Aber ja, ich meine, klar, theoretisch, Flo ist, glaube ich, mit Bradley Weiss in einem Airbnb so ein nochmal so 3 Kilometer weiter weg. Die zahlen da natürlich weniger. Aber ja, ich habe mich dann auch dazu entschieden, dann eher näher des Rennstarts zu sein, dann halt ein bisschen mehr zu zahlen und einfach drauf hoffen, dass am Freitag dann wieder das Geld beim Rennen zurückkommt.
Wie heißt es so schön, man muss das Geld zum Fenster rausschmeißen, damit es zur Tür wieder reinkommt.
Genau.
Dann hast du eine extra Motivation im Rennen nochmal wieder, wenn es beim Laufen hart wird. Denk an dein Hotelzimmer, was du wieder reinlaufen musst. Gut, ist auch eine Art und Weise, sich mal zu motivieren. Wie ist denn die Stimmung? Erzähl mal ein bisschen. So, ist wieder wie Klassenfahrt oder wie ist Milwaukee so? Erste Eindrücke von der Stadt, von der Race Venue und so, von den Athleten, die da sind?
Also von den Athleten habe ich tatsächlich echt noch nicht viele gesehen, außer jetzt hier Aaron Roy, Cat Matthews, die eben hier bei mir auch im Hotel sind. Oder Flo, mit dem ich auch zeitgleich am Sonntag angekommen bin und ihn da mitgenommen habe, mein Mietauto nach Milwaukee. Und sonst habe ich eigentlich noch gar keine Athleten tatsächlich gesehen. Ich habe auf Strava mal so geguckt. Ich meine, ganz viele sind echt erst heute am Anreisen. Was ich sagen, als Europäer ist schon ein bisschen knapp. Weil Start ist auch um 16 Uhr, das heißt, das wäre dann europäische Zeit, 23 Uhr abends. Also da bin ich dann doch lieber ein paar Tage früher da, damit mein Körper sich dann auch auf die Uhrzeit einstellt und nicht denkt, der muss dann um ja, 23 Uhr abends da auf einmal 100 Kilometer Distanz racen. aber
Primetime.
Ja. Und sonst, ja, die Stadt, muss ich sagen, bin positiv überrascht. Also ich finde es irgendwie ganz cool. Ich meine, klar, ist eine amerikanische Stadt, sind jetzt keine Top-Training-Conditions hier. Wobei zum Laufen ist eigentlich ganz, ganz nice. Radfahren ist auf jeden Fall deutlich besser als Dallas. Und gut schwimmen hat man eine massive Auswahl an Pools, wie immer. Und
aber
ja,
das ist krass. Also Schwimmen ist irgendwie immer besser als in Deutschland, ne? Laufen, klar, kannst du eigentlich überall, wenn du so ein bisschen ein paar Strecken mal rausgefunden hast, aber Auto und Verkehr ist in den USA halt einfach Horror, ne? Wenn die da mit ihren fetten Trucks irgendwie über die Straße donnern und du da mit dem TT daneben, hätte ich gar keinen Bock drauf.
Nee, es ist auch nicht so geil, gerade weil auch hier hat es ja im Winter minus 30, minus 40 Grad. Und im Sommer, wie jetzt, hat es halt 30 Grad. Das heißt, der Temperaturunterschied von knapp 60 Grad, der macht die Straßen halt einfach richtig kaputt.
So richtige Kackstraßen, oder was?
Ja, glücklicherweise, der Rennkurs ist mit am besten. Also es geht einigermaßen, finde ich. Aber ja, wenn man hier so in die Neighborhoods fährt, das sind die Straßen echt brutal schlecht. Man muss, wenn man in Aero-Position fährt, auf jeden Fall nicht die Schultern anspannen, sondern alles schön locker lassen, dass man hier so rumfedern kann.
Ja, krass, wahrscheinlich haben die den Rennkurs so ausgewählt. Die haben einfach geguckt, welche Straßen haben wir, die mit dem Rad befahrbar sind, und da haben sie wahrscheinlich den Rennkurs hingelegt. So hört sich das an.
Das kann schon gut sein. Also ich habe mir auch erst gedacht, oh, wieder so ein langweiliger Rennstrecke. Ist ja auch einfach nur out and back, 7 Runden. Es geht so ganz leicht bergauf in die eine Richtung, ganz leicht bergab in die andere Richtung. Und habe mich schon wieder so ein bisschen geärgert, dass ja weder technisch anspruchsvoll noch irgendwie bergig, aber es geht halt hier wirklich nicht anders. Also wenn man irgendwie die Strecke anders legen würde, wären halt die Straßen dann irgendwie entweder einfach komplett schlecht. Ich meine, Berge gibt's hier nicht. Und ja, ich denke mal, in Amerika geht es einfach nicht anders, als die Strecken so zu machen. Und ja, immerhin ist dann eben am Rennkurs die Straße nicht ganz so schlecht. Aber ich habe heute bei meiner letzten schnellen Einheit so ungefähr, ja, so knapp 30 Kilometer, wenn man an dem Lake Michigan im Norden rausfährt, da gibt es dann ein paar richtig gute Straßen, da konnte ich nochmal meine letzten TT-Intervalle ballern. Und ja, es geht dann schon auch.
Sehr gut. Und was machen die Beinchen? Ist die Form da? Wirkt das Höhentraining aus Livigno schon? Oder bist du dir noch unsicher jetzt mit irgendwie Höhe runterkommen, dann Jetlag, Milwaukee, langer Flug? Habe ich auch gedacht, ey, fuck, dein Körper muss so richtig hart verwirrt sein.
Ist auf jeden Fall Idee. Ist tatsächlich, also ich merke schon, auch beim Schwimmen gestern und jetzt auch beim Radfahren und Laufen heute, merke ich schon, da ist was in mir drin, was so richtig Bock hat und raus will.
Geil.
Und also es geht schon irgendwie ziemlich gut, aber auf der anderen Seite ist mein Körper ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen verwirrt. Und will sich irgendwie noch nicht so richtig anstrengen. Aber ich glaube, wenn sich ja dann die Müdigkeit auch gerade von der Reise am Sonntag und dann nochmal ein bisschen mehr ans Chat oder an die Zeitzone gewöhnen, bis Freitagnachmittag, wird es auf jeden Fall alles in Ordnung. Und ich glaube, ich bin dann sehr zuversichtlich, dass ich da meine Performance abrufen kann oder hoffentlich sogar noch ein bisschen besser. Es ist auf jeden Fall, weil Ibiza war ja auch so eine Woche, nachdem ich aus der Höhe runtergekommen bin, habe ich das Rennen gemacht. Da war die Performance ja nicht so gut. Aber da habe ich mich dann auch die Tage so direkt nach der Höhe hatte ich mich richtig gut gefühlt. Und jetzt ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass ich mich die Tage direkt nach der Höhe nicht gut gefühlt habe. Weil dann war es immer so, dass ich dann eine Woche später mich richtig gut gefühlt habe. Und ja, da hoffe ich jetzt mal drauf.
Und ich verbreite das jetzt schon seit 3 Wochen auf allen Kanälen, vor allen Dingen im Podcast mit Nils bei uns im Triathlon-Chat, dass dieses Jahr gibt's. Vielleicht darf ich das vorher nicht sagen, dann ist es vielleicht Bad Luck, aber ich mache es jetzt trotzdem. Gibt es eine Übereinschneidung mit nicht optimalen Rennvorbereitungen, aber richtig geilen Race-Ergebnissen? Also von Danny Rüff bei dir in Weichsee mit dem Sturz, mit der Katze vorher, Leo Arnold, der vorher sich aufs Maul legt und mit dem Fahrrad von seiner Freundin fahren muss, was irgendwie 2 Nummern zu klein ist eigentlich beim Ironman tun. Also das ist so, es gibt ganz viele Beispiele und dann habe ich auch gedacht, Fred, der geht aus Livigno aus der Höhe runter, fliegt dann in die USA mit Zeitverschiebung und macht dann eine Woche später ein Rennen. Ey, das ist so, da ist auf jeden Fall schon mit Risiko geplant. Alles für Lati.
Ist auf jeden Fall ein Risiko, aber ja, ist zumindest sowas, worauf ich mich einstellen konnte und was ja so der Plan war. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt eine nicht optimale Rennvorbereitung ist.
Sag das einfach nicht, sag das nicht. Du musst eine nicht optimale Rennvorbereitung haben, damit es ein gutes Rennen gibt. Glaub mir, jetzt vertrau darauf. Das ist dieses Jahr das Jahr der schlechten Race Weeks und der guten Rennen.
Ich brauche ja schon mal die Ausreden, wenn es nicht läuft.
Guck, den vorteilst du dann auch, dann kannst du sagen, es liegt vielleicht an der nicht optimalen Vorbereitung. Also reiß dir das nicht ein. Also dann hast du da schon mal eine Ausrede und gleichzeitig die Motivation wegen dem teureren Hotelzimmer. Ich würde sagen, optimale Voraussetzung für ein Rennen. Alles optimal schon mal in die richtigen Wege geleitet. Was sagt denn Dan so zu so der Planung dann? Also sagt er auch, okay, das Risiko gehen wir ein, obwohl beim letzten Mal eine Woche vorher runter Ibiza jetzt nicht 100% geklappt hat. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es hat auch schon mal richtig gut geklappt. Das Jahr davor in Buschütten war es, glaube ich, ne? Wo ihr auch eine Woche vorher aus der Höhe kamt. Und ihr geht das Risiko jetzt bewusst nochmal ein oder was waren da so die Absprachen oder die Überlegungen dahinter?
Ja, und zwar deshalb, weil das Höhentrainingslager eigentlich hauptsächlich für die Ironman 73-Weltmeisterschaft dann in 3,5 Wochen in Finnland ist. Und jetzt eigentlich nicht in erster Linie für die US Open in Milwaukee. Natürlich idealerweise läuft beides sehr gut. Aber ja, dadurch, dass ich meine 73 WM dann doch vielleicht noch ein kleines bisschen wichtiger ist, haben wir das dann so gemacht, dass wir quasi eher schon so spät wie möglich dann aus Levin aus der Höhe vor der US Open dann runterkommen, dass es für die WM dann auf jeden Fall passt und dann halt für die US Open ist es dann halt ja vielleicht auch wieder so eine 50-50 Chance.
Wir werden das ja sehen. Wir werden da hier drüber sprechen. Was denkst du, wie wird sich das Rennen entwickeln mit den Athleten, die am Start sind? Also es ist ja jetzt nochmal kurzfristig mit Josh Amberger ein bisschen Swim-Firepower nachnominiert worden. Gestern oder heute? Ich weiß es gar nicht, wann es war. Glaubst du, da wird's ein schnelles Schwimmen oder was glaubst du, wie sich das Rennen entwickeln wird?
Ich glaube, es wird so ein kleines bisschen anders sein als Ibiza. Also Schwimmen wahrscheinlich ähnlich. Es wird so eine Führungsgruppe geben. Wäre natürlich schön, wenn ich da dabei wäre. Aber ich muss mal so vom Medium-Szenario ausgehen, dass ich, wie es immer so ein kleines bisschen zurück bin. Zumindest dann hoffentlich mit Christian Blumenfeld und Magnus Dietleff, die natürlich auch sehr gute Radfahrer sind und dann danach nach vorne wollen. Der Unterschied zu Ibiza ist, dass in der Führungsschwimmgruppe dieses Mal so ein bisschen die Bike-Power fehlt. Dadurch, dass Max Neumann, Alistair Brownlee, Kyle Smith, wer fehlt mir jetzt noch? Dass die auf jeden Fall, die gerade so zum Anfang in Ibiza die Gruppe gezogen haben, halt vor allem Alistair Brownlee, dass die einfach nicht dabei sind und da fehlt so ein bisschen die Bike-Power. Und außer Jan Frodeno ist da, glaube ich, ja fast niemand, der da vorne so richtig Druck machen kann, dass jemanden wie Magnus dann das Leben richtig schwer machen kann beim Ranfahren. Ich denke, deswegen wird, glaube ich, die Lücke nach vorne ja relativ schnell geschlossen werden von den ganz guten Radfahrern dann in der Verfolgergruppe direkt dahinter. Allerdings
meinst du, Frodo hat Schiss, drauf zu drücken und das Heft in die Hand zu nehmen? Ich hätte jetzt darauf gewettet, dass Frodo nach der Erfahrung in Ibiza Angst vor Dietleff hat und denkt, ich muss den Typen so lange wie es geht Distanz halten.
Frodo war ja schon in Ibiza überraschend gut, muss ich sagen. Das stimmt, hätte ich nicht erwartet, aber seine einzige Schwäche war das Radfahren an dem Tag. Also er war ja dann auch derjenige, der am Ende dann den Anschluss verloren hat an die Ausreißer mit Max Neumann, Kyle Smith, Alistair und Magnus Dietleff. Und ich weiß nicht genau, er wird sicher versuchen, da so alles zu geben, aber trotzdem fehlt halt dann so jemand wie Alistair, der dann einfach nochmal mehr oder zumindest gleich viel drücken kann, wie halt auch so Magnus, Blumenfeld und ich, die dann da von hinten kommen. Wobei, da bin ich auch mal gespannt, wie Magnus Dietleff das Ganze angehen wird, weil er hat ja in Ibiza halt Blumenfeld mit nach vorne genommen und jetzt den Fehler in Anführungsstrichen will er jetzt bestimmt nicht mehr machen. Bin ich mal gespannt, ob der da jetzt ein bisschen anders attackiert. Muss man sich zumindest drauf einstellen.
Meinst du, der sucht sich dann irgendwo eine Stelle oder guckt einfach, ist er dran oder ist er nicht dran? Also glaubst du, das wird so ein bisschen taktischer oder abhängig davon sein, dass alle so ein bisschen auf Blumi schauen?
Also ich denke, er wird es entweder noch krasser attackieren oder er wird weniger krass attackieren und will halt, dass Blumenfeld quasi auch arbeitet. Also eins von den beiden Szenarios, aber dass der so, sag ich mal, konstant mit ja schon sehr hoher Wattzahl, aber eher konstant dann da in die erste Gruppe ranfahren wird, denke ich, das wird dieses Mal nicht der Fall sein. Und weiterer Unterschied ist, dass von hinten auch dieses Mal noch ein Radzug kommen wird, wo ich auch mal gespannt bin, wie weit der am Ende dann vorne landet mit Linus Sanders, Trevor Foley und eventuell Sam Long, wobei es ja noch nicht ganz sicher ist, ob der überhaupt startet, weil der jetzt dann auch in wenigen Tagen sein erstes Kind erwartet.
Ja, stimmt. Das war auch im Linus Sanders Video. Das habe ich auch noch gesehen. Da habe ich dann weitergeguckt. Ja, stimmt, krass. Die habe ich schon wieder ganz vergessen, dass da hinten natürlich auch wahrscheinlich so ein wie bekloppt fahrender Sanders wieder einfach draufdrücken wird. Was ist denn deine Taktik? Fährst du einfach mit, wenn Detlef draufdrückst, oder hältst du dich eher an Blumi, oder was sind da so die Überlegungen? Wenn du in der Medium, in dem Medium-Szenario, was du gesagt hast, quasi mit denen aus dem Wasser kommst und nicht vorne irgendwie bei den ganz, ganz schnellen Schwimmern dabei bist.
Ja, ich muss natürlich schauen, erstmal Lage checken nach den Schwimmen, und ja, mich selber so ein bisschen zurechtfinden, und dann mal schauen, ob ich mich, dadurch, dass Magnus und Blumenfeld sich dann wahrscheinlich gegenseitig so ein bisschen anschauen, eventuell dann die Situation nutzen und das Zepter selber in die Hand nehmen.
So Gegenattacke wie bei der Tour. Wenn Magnus fährt, Blumi reagiert, der nicht mehr fährt, dann ziehst du raus im Stehen, Vollattacke und weg.
Ich sag mal, Magnus wird so oder so am Ende vorne mit vom Rad steigen. Ich glaube, da kann man nicht viel dagegen machen. Aber es ist natürlich auch in meinem Interesse, da dann, wenn ich da dann mitarbeite, dass ich auch nicht ein Blumenfeld damit nach vorne nehme. Also klar, da muss ich dann auch ein bisschen schauen.
Spannend. Es ist auf jeden Fall eigentlich für ein richtig geiles Szenario, so schon alleine schon Swim und Bike, laufen jetzt nochmal komplett ausgeklammert, ist es doch ein Rennen, was super viel verspricht schon mal durch die verschiedenen Stärken auch der Athleten, die irgendwie da sind. Wenn es wirklich ein ganz schnelles Schwimmen gibt, da irgendwie ein Split ist, dann hast du, wie gesagt, echt so dreimal oder zweimal richtig harte Firepower auf dem Rad, so irgendwie um Detlef, dich, Blumenfeld. Und ich meine, wie man Blumi gesehen hat, wie der jetzt auch Hamburg geraced ist, der ist ja auch da bei diesem Supersprint, der ist ja einfach alles all out von vorne gefahren. Und auch bei den PTO-Rennen vorher hat er ja auch nicht sich irgendwie, also bis auf Ibiza jetzt, aber sonst auch nicht, wenn da keiner fährt, dann fährt der halt nach vorne und drückt halt voll drauf. Und klar, von hinten ist dann nochmal gegebenenfalls Sanders und Sam Long. Aber glaubst du, dass die überhaupt rankommen werden? Weil wenn man jetzt mal guckt, so Sanders hat man immer im Kopf als so ein krasser Radfahrer, der sich auch so richtig einen einschenkt immer auf dem Rad. Aber wenn ich mir die Wattzahlen angucke, die jetzt Blumi, die du, die Detlef vor allen Dingen auch treten, das ist ja meistens sogar schon entweder gleich oder auch oftmals mittlerweile mehr, als was Sanders tritt. Also so, ich habe den so ein bisschen schon gar nicht, ehrlich gesagt, auf der Rechnung. Ich kann auch total falsch liegen, dass er da irgendwie reinfährt in die Gruppe, aber ich glaube nicht, dass er es schafft, da bis ganz vorne zu fahren.
Es kommt so ein bisschen darauf an, wie viel Rückstand die nach dem Schwimmen haben. Also ich glaube, wenn sie so 2 Minuten nach ganz vorne haben und 1 Minute dann so auf Detlef und mich und Blumenfeld.
Nee, du bist ja vorne dabei. Das war
ja
nur das Medium, Medium-Szenario.
Ich muss vom Medium-Szenario ausgehen, weil alles andere ist ja richtig einfach.
Ja, okay. Nee, eben nicht, weil dann musst du dich auch fragen, fahre ich jetzt oder fahren?
Sagen wir, also, okay, ich kann ja kurz mal das Best-Case-Szenario ausführen.
Ja, das wollen wir doch alle hören.
Wenn ich vor, Best-Case-Szenario ist natürlich, dass ich vorne mit rauskomme und Magnus Detlef und Christian Blumenfeld nicht. Das heißt, dann bin natürlich ich der in der Führungsgruppe, der das Leben für die beiden dann schwer macht und da dann von Anfang an auf jeden Fall aufs Gaspedal drückt. Ich meine, es ist sowieso bei den 100-Kilometer-Rennen von Anfang bis Ende für jeden Vollgas. Also ganz so viel taktieren kann man da jetzt auch nicht.
Ja, aber es ist ja trotzdem, muss man ja mal ehrlich sagen, ob du da jetzt, wenn da jetzt wirklich eine Gruppe ist, 10 Mann und du sitzt da an Position 4, 5, dann trittst du halt einfach 30, 40 Watt weniger, als wenn du selber vorne ballerst oder irgendwo in ein Loch zufahren willst oder sonst was. Also das muss man ja schon ganz klar sagen. Klar ist das immer noch hart und tut weh, aber es ist trotzdem schon nochmal, wenn du in der Gruppe hängst und nicht vorne drücken musst, weil irgendwer Bock hat, ist es ja schon nochmal ein Riesenunterschied.
Und die Motorräder spielen leider auch immer noch eine ganz große Rolle. Deswegen ist es auf jeden Fall deutlich besser, so schnell wie möglich nach vorne zu fahren, als wie man einfach irgendwie konstant da sein Rennen durchzieht. Ja. Also lieber dann in den ersten 2, 3, 4 Runden mehr oder weniger all out. Und dann kann man ja so ein bisschen in der Gruppe sich ausruhen und dann gegen Ende nochmal was machen. Falls man eben nicht den Anschluss schon nach dem Schwimmen hat. Aber insgesamt ist, glaube ich, einfach auch von jedem, der nicht mit der Führungsgruppe aus dem Wasser steigt, von jedem das in seinem Interesse, das da so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Ja, okay. Und ja, ich habe in Ibiza, war es ja schon brutal, wie hart es inzwischen ist, auch so einfach eine Minute nach vorne zuzufahren. Das war letztes Jahr noch deutlich, deutlich einfacher.
Aber da war auch Brownlee vorne, das musst du ja auch immer noch so sehen, der erstmal immer wie ein Gestörter losfährt, ja, und losläuft. Ich glaube, das ist, wie du gesagt hast, also das wird echt spannend und ist voll die geile Perspektive, das jetzt mal zu verfolgen dann am Freitag, wie es wirklich sein wird. Ist es so, dass dann vielleicht vorne keiner so richtig Bock hat und Frodeno dann das übernehmen muss oder du, wenn du drin bist oder wer auch immer es dann macht, weil die von hinten einfach dann noch schneller kommen? Oder ist es wirklich so, dass das dann trotzdem auch wie in Ibiza nicht so schnell geschlossen wird, weil dann doch irgendwer weiß, da hinten kommt Ditlev, da kommt Blumfeld, sonst was, und alle auch ein bisschen getrieben sind und Schiss haben und einfach sagen, ey, wir müssen hier jede Sekunde um jede Sekunde kämpfen, und das sind 100 Kilometer, wie du gesagt hast, da heißt es eh all out. Also finde ich voll interessant. Nee,
also probieren werden die das auf jeden Fall, also Bock haben die schon, beziehungsweise kein Bock, dass Magnus und Blumfeld da so schnell wie möglich nach vorne kommen, aber ich glaube, da fehlt halt einfach diese jemand, der genauso stark ist wie eben die Verfolger dann. Also ich glaube, da fehlen halt einfach dann so die 20, 30 Watt, die Brownlee halt zum Beispiel hatte vorne. Und ja, und sobald man halt da irgendwie auf, ja, 20, 30 Sekunden dran ist, dann geht es auch ganz, ganz schnell.
Also sobald man sieht, die vor sich, und das ist ja bei US-Kursen immer relativ, ja, relativ schnell der Fall, dass man auch ein Ziel vor Augen hat. Ja gut, das kennt man auch aus den ganzen Tourübertragungen so. Dann denkt man manchmal, wieso dauert das so lange? Und dann die letzten 30 Sekunden ist echt so schnipp, bist du dran und hast nochmal irgendwie so extra Kräfte entwickelt. Wenn die Karotte so vor dir herläuft und du siehst. Aber weißt du, wie viele Motorräder da im Einsatz sind, weil du das eben gesagt hast, dass die immer noch eine Rolle spielen? Kannst du nicht im Kampfrichter die Karten klauen und die Motorräder disqualifizieren oder so? Zeitstrafen geben?
Ja, es sind immer zu viele, leider. Also Ibiza war auch vorne ist eine Motorradkolonne, die halt da so nebenher gefahren ist, und es gibt halt immer extrem Windschatten, gerade auch für, jetzt nicht unbedingt für den Führenden, aber gerade halt eben auch, wenn der Führende von der Seite gefilmt wird, gibt es Motorrad dann halt extrem Windschatten für den, der dahinter fährt. Und ja, also ich will mich da jetzt auch nicht beschweren, weil es ist zumindest besser geworden. Ich meine, letztes Jahr sind die Motorräder auch noch gerade so das erste Motorrad mit der Kamera auch direkt davor gefahren.
Ja, oh ja, stimmt. Ich erinnere mich an deine Reposts.
Ja, das wird hoffentlich nicht so sein. Ich meine, dieses Mal sind die Männer als erstes. Das heißt, wenn, dann wird es bei den Männern kacke und dann bei den Frauen besser. Das war ja letztes Jahr in Kanada und dann auch in Dallas genau umgekehrt. Da war es bei den Frauen am meisten so, dass ja die Motorräder richtig schlecht gefahren sind. Und dann am nächsten Tag bei den Männern war es dann ganz okay. Aber ja, ich meine, die spielen einfach immer eine Rolle, da kann man auch nichts dagegen machen. Ich meine, das war auch dieses Jahr bei der Challenge Rot so. Ja, es waren weniger Motorräder, aber trotzdem haben die noch Windschatten gegeben. Das kann man halt auch einfach nicht ändern. Und also wenn es halt einen Livestream gibt. Und ja, dementsprechend gehört es einfach so zum Rennen dazu und man muss halt da dann seine Taktik, wie jetzt so schnell wie möglich da nach vorne zu kommen, auch einfach anpassen. Ja, und dafür gibt's halt eben einfach eine Live-Übertragung wieder auf Eurosport und an den ganzen diversen Streaming-Kanälen. Und ja, der Sport wird hoffentlich von Rennen zu Rennen ein bisschen größer.
Ja, ist dann immer das Ding. Ja, oder du musst es als taktisches Mittel nutzen. Du musst immer gucken, wo ist das Motorrad, und dann musst du dich genau in der Gruppe an der Stelle hinter dem Motorrad platzieren, dass du maximalen Windschatten hast und Power Saves, also quasi die Motorräder als taktisches Mittel einsetzen.
Ich meine, es steht in den Regeln drin, dass man, dass es ja auch eine Windschattenregel für Motorräder gibt, und die ist 40 Meter. Ich meine, oft hat man da keinen Einfluss drauf, weil man kann ja nicht selber nicht beeinflussen, wo die Motorräder gerade fahren. Also, aber man darf jetzt nicht absichtlich irgendwie bisschen ausscheren, dass man quasi direkt hinter dem Motorrad fährt.
Das fällt ja auf, aber wenn das Livestream-Motorrad, wie du gerade beschrieben hast, und das ist ja dieses typische Bild, was man kennt, du hast einen Führenden, sei es ganz vorne oder sei es in der Verfolgergruppe, und diesen Ersten in der jeweiligen Gruppe oder ganz vorne im Feld filmt im 90% der Fälle das Motorrad von der Seite. Warum auch oftmals die Triathlon-Livestreams scheiße sind, weil du gar nicht siehst, wer ist in der Gruppe oder sonst was, weil die irgendwie... Aus welchem Grund auch immer, ich versuche es jedem immer anzusprechen, den ich kann und zu erzählen, und alle sagen immer ja, 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 aber es ändert sich irgendwie nie was, und ich glaube, es gibt mehrere, die das machen, und dann ist natürlich immer in dieser Gruppe oder hinter dem Führenden an Platz 2 oder 3 hat man den Windschatten von dem Vorausfahrenden und seitlich von links eben von dem Motorrad. Wenn dann noch irgendwie der Wind von links kommt oder so, dann hast du natürlich nicht nur 30 Watt, sondern auch mal schnell 50 Watt weniger auf der Uhr.
Und der Wind kommt auf jeden Fall von rechts, beziehungsweise von links, vom Lake Michigan, der ja ungefähr so groß ist wie das Mittelmeer. Und aus der Richtung, also wir fahren quasi so am See entlang, rauf und runter, und der Wind kommt natürlich von der Seeseite. Guter Seitenwind. Das heißt, perfekt für, wenn das Motorrad neben einen fährt.
Wir dürfen gespannt sein. Hast du alles gecheckt bei dir? Scheibe, Sattelklemme, USA ist ja immer so, ist ja auch immer so ein, weich den Schlaglöchern aus, fahr nicht rein.
Ja, sollte alles passen, ja. Alles nochmal. Gerade nach den letzten 2 Ausfahrten, wo ich über ganz schön viele Schlaglöcher, ich meine, bleibt hier
bist du schon, sehr gut.
Ja, ich meine, es bleibt hier gar nicht anders übrig, über die Schlaglöcher zu fahren. Also wenn du ausweichst, dann fährst du halt ein anderes Schlagloch. Also muss man da auch vorm Rennen auf jeden Fall nochmal alle Schrauben festziehen. Also mein Flaschenhalter war gestern nach der Ausfahrt hinten komplett locker. Den muss ich auf jeden Fall schon mal festziehen. Ja, also man wird hier schon echt ordentlich durchgerüttelt.
Also entscheidest du nur noch, nicht mehr weiche ich aus, sondern wo ist das Schlagloch, was am wenigsten tief ist?
Genau. Also den Kurs vor. Aber ja, wobei am Kurs sind zumindest keine Schlaglöcher, nur so ein paar so Rillen, wo es mal ein bisschen, wo man ein bisschen durchgerüttelt wird, und dann nach dem Schwimmen, falls man ein bisschen müde ist, dann auch wieder aufwacht. Aber sonst, ja, beim Rennkurs, wie gesagt, geht's eigentlich.
Okay. Gut. Also, wie kommt ihr vom Rad und wie geht's dann beim Laufen weiter?
Also
was
ist natürlich.
Dir, was das, hast du dir vorgestellt im Best- und im Medium-Case-Szenario?
Medium-Case, ich steige mit der Führungsgruppe vom Rad. Best-Case, ich steige alleine vom Rad vorne mit Vorsprung. Mit 10 Minuten Vorsprung.
Prediction wird nicht passieren. ich würde mich relativ sicher festlegen. Ich würde Wetten annehmen.
Ist doch das Best-Case-Szenario.
Ach so,
okay. Da darf man doch ein bisschen träumen.
Das Perfect-Best-Case-Szenario. Okay, das brauchst du mir dann nicht weiter erzählen, weil das weiß ich, wie es dann ausgeht. Wie ist das Medium-Case-Szenario?
Auf jeden Fall vorne mit vom Rad steigen. Schauen wir mal, wie lang's dauert, bis ich oder wir dann vorne sind. Diesmal hoffentlich natürlich ohne Probleme, mit einem guten Tag und auch mechanisch alles tipptopp. Dann sollte das auf jeden Fall drin sein, dass ich vorne mit vom Rad steige. Und dann beim Laufen, ja, im Training muss ich sagen, also weiß, hier war schon eigentlich echt solide der Lauf. Auch noch alles kontrolliert, und auch das Training seitdem lief richtig, richtig gut, und ich bin laufen ziemlich confident. Also klar, es gibt einige im Feld oder ein paar im Feld, die auf jeden Fall schneller laufen werden als ich. Da auf dem Level bin ich einfach noch nicht. Aber sonst für meine Verhältnisse...
Ärgert dich das?
Ja, ich meine, ich bin zuversichtlich.
Wie sehr fuchst dich das? Also so... Wenn du weißt so jetzt, okay, wenn ich jetzt, also ist ja klar, wenn du weißt, ich steige vom Rad und Blumenfeld ist neben mir, dann weißt du ja, der ist schon mal weg.
Ja, es geht halt nicht von heute auf morgen, dass man auf dieses Level kommt.
Ja, das weiß ich. Das interessiert mich auch nicht. Das weiß jeder. Mich interessiert, wie sehr dich das nervt.
Ja, ich meine, wenn es im Rennen so ist, dann denke ich mir, beim Laufen ist dann schon so der Punkt, wo ich dann nicht taktiere und auch gar nicht schaue, wer so um mich rum ist, sondern mich wirklich einfach auf mich konzentriere und da dann einfach versuche, einen soliden Lauf hinzulegen von vorne bis hinten. Ich meine, da gibt es ja auch Windschatten. Ich meine, klar, wenn irgendjemand da ist, der unähnliches Tempo hat, dann versucht man sich da natürlich reinzuhängen. Ein bisschen Windschatten hat man ja natürlich schon auch. Aber da spätestens da kann man dann schon eher so auf sich selber schauen auch und sein eigenes Rennen machen und ja, mich einfach auf meine Stärken konzentrieren, wie die zweite Hälfte beim Laufen. Dementsprechend lasse ich mich da auch nicht verunsichern, wenn mir die Leute gerade auf der ersten Hälfte erstmal weglaufen, weil oft, wenn es jetzt nicht Blumenfeld ist, schaffe ich es dann auch, die auf der zweiten Hälfte wieder einzuholen. Beziehungsweise, lass mich auch nicht verunsichern, wenn es jetzt Verfolger sind, wenn die jetzt näher kommen. Die meisten werden auf der zweiten Hälfte eher langsamer. Ich bin bis jetzt eigentlich den meisten Rennen in den letzten paar Jahren eigentlich immer noch mal schneller geworden. Und ja, darauf versuche ich mich einfach zu konzentrieren und lasse mich da jetzt nicht verunsichert, gerade von so Leuten wie Blumenfeld.
Ja, das ist schon strong. Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, du sagst jetzt mal, ja, es geht mir voll auf die Eier. Der scheiß Blumenfeld, den grätsche ich weg, wenn er kommt. Nein, okay, also ist ja einfach so.
Ich stelle ihn einfach ein Bein.
Ja, meine ich ja. Einfach weggrätschen. Zwar unsportlich, aber dann bist du schneller. Du musst nur aufpassen, dass keine Kamera da ist. Nein, aber ich finde es einfach beeindruckend, dass du dann so sagst, so, ja, ich kann eh nichts dran machen, ich fokussiere mich auf mich. Mach mein Rennen und also ich kenne es ja nur von mir, wenn mich wer überholt, dann denke ich, oh fuck, und der Nächste, oh, ich bin so eine Wurst. Also ich bin dann immer angefangen, wenn mich irgendwer im Rennen überholt, auch selber fertig zu machen und da halt so bei sich zu bleiben und auch an sich zu glauben und aus sich das Maximale rauszuholen, das macht's ja dann euch oder macht euch Profis dann ja auch einfach auf, ne, aus, dass ihr bis zum Ende komplett fightet, da um jeden Platz, um jede Sekunde und dann auch happy seid, wenn ihr aus dem Körper alles rausgequetscht habt und so viel ging dann eben und das ist ja auch dann der geile sportliche Wettkampf am Ende des Tages und der Beste gewinnt dann eben und egal wie sehr man sich das jetzt wünscht, die Laufbeine von Blumenfeld kriegt man halt nicht über Nacht und das ist halt einfach so.
Ja, ich hoffe einfach beim Laufen, gerade beim Laufen, mich einfach von Rennen zu verbessern und es funktioniert bis jetzt eigentlich auch ganz gut und der Trend ist auf jeden Fall da und der geht nach oben und ja, das versuche ich jetzt auch bei dem Rennen wieder einfach nochmal einen draufzulegen und irgendwann bin ich dann hoffentlich auch auf dem Level, wo ich dann wirklich mit den besten Läufern auch fighten kann.
Wie war, wenn wir jetzt mal einen Switch machen, nochmal zu davor, jetzt haben wir so ein bisschen was, nee, du hast noch gar nicht gesagt, wie das Rennen ausgeht, was du glaubst, wie das jetzt sich entwickelt noch beim Laufen, das müssen wir erst noch zu Ende bringen.
Du meinst, ich soll schon meine Tipps abgeben?
Nee, also Tipps brauchen wir gar nicht, glaube ich, weil man liegt ja eh immer so ein bisschen falsch und ich finde mittlerweile irgendwie haben wir es so oft gemacht jetzt und diese Tipps sind irgendwie... Keine Ahnung, du weißt es ja nicht. Wer hat jetzt einen guten Tag, wer hat einen schlechten? Und es ist immer irgendwie so ein bisschen, bringt ja eh nichts. Ich finde es viel interessanter, was du eben gesagt hast, so wie du glaubst, wie sich das Rennszenario oder was es für Szenarien beim Schwimmen geben kann, beim Radfahren geben kann, wie du dann agieren würdest, hast du jetzt ja gerade schon gesagt beim Laufen. Aber was glaubst du so, also wenn wir jetzt mal das Szenario haben, was du gesagt hast, dass vorne einfach die schnellen Schwimmer rausgehen, dass von hinten Ditlev alle starken Radfahrer, also dich, Blumenfeld und vielleicht noch ein, zwei, die in der Gruppe sitzen, nach ganz vorne fährt und dann kommt ihr da in der Gruppe von wahrscheinlich 5, 6, 7, 8 Mann vom Rad.
Ja, und dann gewinnt der beste Läufer aus der Gruppe.
Das ist ein mutiger Tipp.
Naja, es gibt eine... Ja, ich klar, da wird's bestimmt einige nice, geile Battles geben, um die vorderen Platzierungen. Und da gibt's natürlich auch wiederum so Athleten wie Jason West, der nochmal 2 Minuten schneller laufen kann als in Blumenfeld, aber halt ein bisschen weiterhin vom Rad steigt, der dann nochmal ordentlich nach vorne laufen wird. Also muss man da sowohl nach vorne als auch nach hinten schauen. Oder ja, auch so ein Sam Long oder Trevor Foley, eben die nicht ganz so schnellen Schwimmer, die eben stark Radfahren und dann auch stark laufen. Also ja, da gibt es dann auch welche, die dann noch von hinten kommen. Aber der Sieg beziehungsweise sogar das Podium wird definitiv von denen aus der Führungsgruppe beim Radfahren entschieden.
Glaubst du, Frodo ist dabei?
Auf dem Podium oder in der Führungsgruppe?
Ja, erstmal in der Führungsgruppe und dann am Ende auch gerne beim Laufen. Schafft das da mitzulaufen oder ist es dann Top 5 nach am Ende?
Also ich glaube schon, also klar, nach dem Schwimmen ist er auf jeden Fall dabei und er wird, ich sag mal, schlechtestenfalls würde dann am Ende nicht dabei sein, wenn es nochmal so ein paar geben wird, die kurz vor der, so 20 Kilometer vor der Wechselzone nochmal wegfahren und nochmal 30 Sekunden, eine Minute rausfahren. Ja, da wird er vielleicht nicht dabei sein, aber ich sage mal so in der Hauptführungsgruppe nach dem Radfahren wird er auf jeden Fall dabei sein. Und dann wird er sicher stark laufen, wahrscheinlich nochmal stärker als in Ibiza. Hat er jetzt auch schon ein paar Rennen gemacht und ist sicher auch jetzt im August nochmal besser in Form als im Mai, wobei das ja eigentlich bei den meisten so ist, also bei mir zumindest.
Ja, ich glaube auch, also ich bin gespannt. Es war so, gefühlt hat man mal wieder wenig von Frodo mitbekommen, außer dass er dann auf einmal da in Andorra das Ding gewonnen hat und das war eigentlich früh in der Vergangenheit immer so ein Zeichen, dass er sich aufs Training fokussiert hat und da auch gut trainiert hat und gut durchgezogen hat. Also ich bin gespannt, was er da machen wird. Das ist ja, glaube ich, sein vorletztes Rennen, was er machen wird. Von daher wird er schon fit sein, der Kollege. Bin ich mir
genau,
relativ sicher.
Noch ein großes Ziel, gerade so Stichpunkt Frodeno, noch ein großes Ziel von mir selber ist, den Frodeno-Fluch zu brechen.
Oh ja.
Weil ich bin zweimal gegen Jan Frodeno gestartet. Challenge Gran Canaria 2021, European Open Ibiza dieses Jahr. Und es waren beides auf jeden Fall, wahrscheinlich beides meine schlechtesten Rennen meiner Karriere. Deswegen muss ich den Fluch am Freitag, ja, letzte Chance überhaupt für mich gegen Jan Frodeno, ist mal eins meiner Ziele, da den Fluch zu brechen und ein gutes Rennen zu machen.
Naja,
ob ich am Ende dort vor ihm lande, ist jetzt nebensächlich, aber Hauptsache einfach ein gutes Rennen.
Naja, und wenn es nicht klappt, dann kannst du auch sicher sein, ist der Fluch auch gebrochen, weil der startet dann nicht mehr mit dir zusammen.
Ja, das stimmt.
Also so oder so, du wirst ihn auf jeden Fall in diesem Rennen ablegen. Entweder, weil du ein geiles Rennen machst oder weil er dann einfach nicht mehr gegen dich startet. So oder so, good news. Das ist gut. Aber ich wollte jetzt oder eben nochmal dann darauf hinaus, jetzt habe ich es schon wieder fast vergessen, ey. Ich wollte dich festnageln. Was sagst du? Top 5? Oder wo, was ist das Ziel? Treppchen natürlich. Aber was ist so ganz realistisch, wenn du jetzt sagst, so, das ist das, was ich super gerne einfach erreichen will und wo ich happy mit wäre.
Ich muss sagen, so wie ich mich jetzt im Moment fühle und wie jetzt auch das Training und jetzt auch die letzten Rennen gelaufen sind, würde ich sagen, ist Top 5 auf jeden Fall das Ziel. Und ich würde auch sagen, sehr, sehr realistisches Ziel. Also ja, ich bin, sag mal, confident, aber nicht keine so falsche Confidence, ja. Wie ich sie in Ibiza scheinbar hatte.
Ja, aber ist doch gut. Man lernt ja dazu. Diese Saison wird immer, also wie du gesagt hast, du wirst ja dann auch besser und weiser im Verlaufe der Saison. Das ist ja sehr, sehr gut. Ne, ich bin gespannt, was wird. Ich habe wirklich Bock aufs Rennen. Worauf ich aber eben schon hinaus wollte, aber den Tipp vergessen hatte. Was war so Fokus nochmal in Livigno im Höhentrainingslager? Du warst ja 3 Wochen jetzt da. Habt ihr da nochmal jetzt einen Fokus aufs Laufen gesetzt oder war es einfach nochmal overall irgendwie geile Sessions in der Höhe durchziehen und nochmal einen richtigen Reiz setzen jetzt hinsichtlich Lahti, was du ja schon mal angekündigt hast, oder Lahti müssen wir ja, glaube ich, sagen, das werden wir wieder verbessert. Was war da so Trainingsinhalt, was hast du gemacht, wie geil war es, wie scheiße war es? Ich habe teilweise gesehen, es war gutes Wetter, teilweise war es sehr regnerisch, hat man in deinen Stories gesehen. So, erzähl nochmal ein bisschen von Livigno.
Ja, Livigno ist auf jeden Fall, also ein großer Unterschied, gerade auch zum Höhentrainingslager vor Romeu, ist halt, dass der Livigno ist mal, also gut, mein Hotel war auf 1930 Meter, so das Schwimmbad ist dann so auf knapp über 1800 Meter, aber das sind halt so die tiefsten Punkte, an denen man sich so befindet, und von da geht's halt, wenn dann, nur hoch. Und vor Romeu ist es halt genau umgekehrt, da ist man halt dann eben auf dem Berg oben in diesem Center auf 1850 Meter, und von da geht's halt dann nur runter, also man macht halt eigentlich das Training außer das Schwimmen oder wenn man auf der Bahn läuft, macht man halt immer einfach so ein bisschen tiefer. Und ich hatte dann überlegt, vielleicht hatte ich auch deshalb von vor Romeu gar nicht so diesen krassen Effekt, wie ich erwartet habe. Und ja, ich glaube, es ist schon besser, wenn alles irgendwie so ein bisschen weiter oben ist. Und allgemein finde ich Livigno dann auch persönlich dann einfach nochmal ein bisschen, ja, cooler als vor Romeu. Hat schon da irgendwie so seine Vibe, einfach so ein Dorf in den Alpen. Und ja, der Fokus war eigentlich hauptsächlich so, ja, in der ersten Hälfte nochmal so auf Umfang, und dann in der zweiten Hälfte dann natürlich die Rennintensitäten. Gefühlt hatte ich irgendwie nie so eine richtig krasse Session oder irgendwie so mehrere Sessions, wo ich dann sage, boah, das war jetzt irgendwie wie ein krasser Block. Und erst als ich da diesen Post gemacht habe, wo ich dann auch nochmal geschrieben habe, wie viel ich dann geschwommen, Rad gefahren und gelaufen bin, ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich echt richtig viel trainiert habe. Also im Trainingslager ist mir das gar nicht aufgefallen. Ich dachte eigentlich so, ja, ist eigentlich irgendwie alles ganz entspannt. Ich habe mich jeden Tag irgendwie eigentlich gut gefühlt, war zu keinem Zeitpunkt irgendwie so richtig müde, war auch am Ende des Trainingslagers nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, jetzt bin ich froh, dass der Block jetzt vorbei ist und freue mich jetzt auf die Taper-Woche. Also ja, hatte da scheinbar immer noch so ein bisschen Gas übrig im Tank. Ja, was gerade jetzt auch natürlich für die Reise, fürs Jetlag, jetzt für die Rennwoche und dann natürlich das Rennen am Freitag wahrscheinlich auch von Vorteil sein wird. Weil gerade so auch nach vor Romeu war es dann schon so, dass ich echt froh war, dass das Trainingslager vorbei war und mich einfach nur noch auf die Taper-Woche gefreut habe. Aber das ist dann meistens dann doch gar nicht so gut, weil man ja gerade, wenn man dann anfängt, sich zu erholen und Pause macht, dann wird man ja erst so richtig müde und kaputt. Und ja, dann heißt es jetzt einfach in der Rennwoche noch bis zum Rennen den Körper so ein bisschen aktiviert zu halten, natürlich Beine hochlegen. Aber ja, die Zeichen stehen gut und Livigno war auf jeden Fall wieder ein richtig, richtig gutes Trainingslager.
Ist ja auch eigentlich geiler, weil es so ein bisschen, wie du gesagt hast, so ein Städtchen auch ist, da ist ein bisschen Leben, da sind auch immer Touris irgendwie, und ich stelle mir nur so vor, Romeu und so aus deinen Erzählungen, ich war da ja noch nie, aber was du in den Podcasts vorher immer gesagt hast oder auch was man dann in Insta-Stories gesehen, da sind halt dann nur Sportler und das war's irgendwie, ne, also das ist nicht so, dass ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen normale Leben oder so gefühlt irgendwie so ein Alltag oder so, sondern du bist halt da auf dem Berg. So, du lebst da oben auf dem Berg, da ist nichts, da ist nur Training und ja, entweder bist du halt so fanatisch und hast halt voll Bock auf nur Training, aber so gerade bei dir kann ich mir vorstellen, dass es dir in so einem Surrounding wie Livigno auch viel, viel einfacher fällt, ne? Wo du mal rausgehen kannst in eine geile Pizzeria, Pizza essen kannst, da sind auch andere Leute, da ist Leben, dass man auch so ein bisschen, ja, abgelenkt ist oder Normalität eher hat, als wie zu Hause, wo du halt wohnst dann, ne?
Ja, es gibt auch ein sehr, sehr gutes Café im Ort, wo ich mir auch übrigens eine neue Kaffeemaschine geschossen habe.
Oh ja, stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Ich sag mal, die Rückfahrt war auf jeden Fall eng mit, ich hatte ja Zeitfahrrad und Rennrad dabei. Es war auch das erste Mal, dass ich das für ein Trainingslager gemacht habe. Ja, gerade so in den Bergen richtig gut. Ich meine, so bergauf macht es dann doch mehr Spaß mit Rennrad. Aber klar, für die Rennvorbereitung muss ich auch natürlich auch Zeitfahrrad fahren. Dafür gibt es da auch den allbekannten Tunnel, der 9 Kilometer lang ist.
Hoch und runter. Hast du schon mal für die USA geübt? Racecourse, out and back.
Genau.
Out and back, Tunnel fahren.
Der hat auch ein paar Schlaglöcher. Da konnte ich gut üben. Deswegen hatte ich auch die Rolle gar nicht mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn es regnet, gehe ich halt einfach in den Tunnel.
Hast du gemacht?
Ja. Also ich war ein paar Mal, wo es geregnet hat, bin ich da, habe ich das Zeitfahrrad genommen und bin dann einfach im Tunnel hin und her gefahren. Find ich persönlich immer noch besser als Rolle.
Ist der 9 Kilometer komplett überdacht oder hat er immer mal
Lücken wieder? Nee, also man wird schon nass. Okay. Ja, der ist auch an der Seite offen, da regnet es dann auch schon so ein bisschen rein. Und ja, hat dann auch so ein paar Lücken, wo man dann durchs Nasse fahren muss. Man merkt schon, gerade als ich bin einmal so richtig im Regen gefahren, bis zum Tunnel waren es vor unserem Hotel so 4 Kilometer. Da war ich innerhalb von 4 Kilometern komplett durchnässt und habe schon gefroren. Aber bin dann im Tunnel, sobald es dann trocken war, immer wieder so ein bisschen aufgewärmt. Also ich hätte da jetzt nicht 3 Stunden im Nassen fahren können, aber mit dem Tunnel ging es dann auf jeden Fall.
Ja, okay.
Und ja, die Rückfahrt war dann eben mit den 2 Rädern.
Plus Kaffeemaschine.
Plus Kaffeemaschine, plus Janna und Jannas Rennrad und den ganzen Gepäck.
Was? Jannas Rennrad auch noch?
Ja, wurde es dann schon eng, aber...
Und Leute, ihr müsst wissen, Fred Funk hat keinen Passat oder keinen Van oder sonst was, sondern es ist halt ein Kleinwagen.
Ja, es ist ein Ford Puma. Ist so.
Ja, das ist ein Kleinwagen. Golfgröße oder noch kleiner. Weniger. Polo.
Nee, ist schon größer als ein Golf oder ein Polo.
Ja, ist größer als ein Golf?
Ja, ist so, letztes Jahr hatte ich einen Ford Focus, der war schon größer, also so ein Ford Focus Kombi.
Ja.
Und der, also der da Ford Puma ist schon so ein bisschen kleiner, aber ja, man kann da eigentlich, der hat auch eben hinten im Kofferraum nochmal so eine Luke, wo man auch relativ viel Gepäck in verstauen kann.
Und da hat die Kaffeemaschine reingepasst oder was?
Nee, die hat da nicht reingepasst.
Okay. War die bei Jana vorne an den Füßen oder wo hast du die gestellt?
Ja, auf ihrem Schoß.
30 Kilo, die hatten wir auch, 7 Stunden.
Die haben wir auf der Fahrt dann auch direkt einen Kaffee machen können.
Aber krass, also dann seid ihr so richtig vollgepackt nach Hause gefahren. Da ging wahrscheinlich nichts mehr ins Auto.
Nee, es wäre schon, theoretisch wäre noch Rad reingegangen, würde ich sogar sagen.
Ja, ach komm.
Doch.
Ey, wenn ich 3 Räder in, egal welches Auto lege, ist es voll. Wenn du dann noch Trainingsklamotten und, also Klamotten für drei Wochen für 2 Leute und eine scheiß Kaffeemaschine. Ja, obwohl, also, wenn du sonst eine Rolle mitnimmst, ist wahrscheinlich die zu vergleichen mit dem Platz, den die Kaffeemaschine jetzt eingenommen hat.
In Foromö hatten wir nur 2 Räder, also mein Zeitfahrrad und Janas Rennrad. Aber noch einen Radkoffer und Wettkampflaufräder. Und da war das Auto deutlich voller als jetzt mit 3 Rädern und der Kaffeemaschine.
Stimmt, da war die Story mit dem Radkoffer. Also Leute, wenn ihr irgendwann mal Probleme habt, alles, was ihr mitnehmen wollt, ins Auto zu kommen, schreibt Fred Funk auf Insta, schickt ihm ein Foto.
Tetris.
Und der sagt euch dann, wie ihr was wo reinpackt und dann könnt ihr alles mitnehmen. Ihr könnt euer ganzes Haus einpacken. Alle Fahrräder, die ihr wollt, E-Bikes, Kaffeemaschinen, wenn ihr eure 1,80 Meter mal 2 Meter Bett mitnehmen wollt in 1,50 Meter Auto, kein Problem. Fred packt das da rein.
Und die Kaffeemaschine war auch 5-fach gesichert und die Räder waren mir dann auf der Rückfahrt im Vergleich zur Kaffeemaschine komplett egal.
Das ist einfach so geil, ne? Wie sich Prioritäten verschieben, wenn man sich was Neues kauft, wo man voll Bock drauf hat und was man sich so gegönnt hat, wenn man das dann immer noch am Anfang, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber wie so ein Heiligtum behandelt und so richtig pfleglich mit umgeht, auch so wie bei so einer Kaffeemaschine, so jeden Dreckspritzer so wegwischt und so nach 2 Wochen lässt das schon so ein bisschen nach und nach 4 Wochen ist wieder alles egal.
Eine Sache habe ich noch vergessen, weil wir schon über meine Ausreden geredet haben mit von Höhe runterkommen.
Ausreden will ich nicht hören. Ausreden will
Reise, Jetlag. Ich habe noch eine Ausrede, weil in den 2 Tagen, also wir sind am Freitag von Livigno heimgefahren,
zweimal
Sonntag bin ich geflogen.
Gelaufen.
Nee, sind wir noch in unsere neue Wohnung eingezogen.
Alter. Okay, das Rennen wird gut. Das rennt gut, das war keine gute Vorbereitung.
Beziehungsweise, ich muss ehrlich sagen, ich habe natürlich nicht ganz so viel gemacht.
Oder, warte. Ihr seid eingezogen, aber umgezogen ist Janna.
Ja. Also,
okay, dachte ich mir.
Am Freitag sind wir quasi direkt zu unserem Lagerraum, beziehungsweise haben davor noch einen Mietwagen, einen Sprinter abgeholt. Sind dann zum Lagerraum, haben den komplett leer gemacht, dann direkt zur neuen Wohnung. Ich weiß nicht, ob ich schon sagen soll, wo wir wohnen oder ob ich das noch so ein bisschen...
Ja, ist Geheimnis, ist Geheimnis.
Geheimnis.
Ich weiß es ja, ist Geheimnis.
Ich sag's im nächsten
Okay, ich verrate Schloss Neuschwanstein.
Ich sag's im Post-Race-Interview, sage ich, wo wir hingezogen sind.
Ist gut, so ein Cliffhanger.
Und dann, klar, habe ich da natürlich an dem Tag auf jeden Fall geholfen, gerade so die schweren Möbel natürlich zu tragen. Und dann hatten wir da die Schlüsselübergabe gemacht. Und dann am Samstag war es dann aber schon auch nur Jana und meine Eltern, die dann noch den Rest in die Wohnung gefahren haben und da auch schon die Möbel. Ich meine, wir haben einige Möbel haben wir übernommen von der Vormieterin und ja, es war dann jetzt auch nicht mehr so viel aufzubauen. Aber ja, Jana macht dann jetzt gerade so die Woche das Auspacken und den Umzug. Und
du machst bin ich Urlaub auch, in den USA.
Bin ich natürlich auch extrem, extrem dankbar. Aber ich habe sie gefragt und sie hat gesagt, ihr macht es echt Spaß und ich soll da kein schlechtes Gewissen haben.
Okay, dann ist ja alles gut. Dann können wir die Ausrede, die du hier platzieren wolltest, wieder streichen als Nicht-Ausrede. Also die lasse ich dir nicht durchgehen. Das hast du jetzt selber verbockt.
Dafür habe ich auch die ganzen Kosten für jegliche neue Möbel etc. Und ja, Kaffeemaschinen natürlich übernommen.
Ja, alles andere wäre jetzt auch peinlich gewesen.
Deswegen noch eine Motivation, dass am Freitag wieder Geld reinkommt.
Platz 4 wäre besser als Platz 5, Fred. Denk immer dran, katsching, 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 jeden, den du einholst. Kannst du einmal so, yes. Ach gut. Ich habe echt Bock auf das Rennen. Ich bin ganz ehrlich, bis heute so um, keine Ahnung, wann war es jetzt, 19.30 Uhr, habe ich mich mit dem Rennen noch 0,0 auseinandergesetzt. Dann habe ich das Sanders-Video da geguckt mit dir. Das hat mich aber auch nicht, es hat mich null gehypt. Also ich habe jetzt nicht das ganze Video geguckt, aber ich fand es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt so, boah, geil, jetzt habe ich Bock, das zu sehen und irgendwie, das war halt einfach, ja klar, so ihr seid trainieren gefahren, so ein bisschen Palaver halt. Aber jetzt durch den Podcast und das, wie du jetzt so das Rennen besprochen hast, wieder gesagt hast, okay, die und die Szenarien könnten sein und jetzt habe ich wieder richtig Bock und bin voll hyped. Das ist gut. Du hast mich angezündet für das Rennen. Ich war eigentlich noch gar nicht so, dass ich dachte, boah, ja, voll Bock, das anzugucken, sondern ich war eher so, ja, mal gucken, ob ich es schaue.
Ich muss auch, also wenn du mich am Anfang vor der Saison gefragt hättest, US Open, ist es für mich ein wichtiges Rennen, hätte ich auch gesagt, so, also von gerade so von 73 WM European Open, US Open, ist US Open auf jeden Fall auf Platz 3, aber ja, jetzt, wo ich hier bin und muss sagen, positiv überrascht bin von Milwaukee und auch irgendwie so vom Event, wie sage ich, gerade so Schwimmrad- und Laufstrecke, muss ich sagen, ist deutlich besser als erwartet. Habe ich irgendwie auch viel mehr Bock. Ich meine, Form ist auch richtig gut. Ich bin selbstbewusst und ja, ich bin auch ziemlich hyped fürs Rennen, obwohl ich persönlich jetzt nicht der allergrößte Fan von den USA bin, weshalb ich jetzt davor eigentlich nicht ganz so hyped war. Und für mich ist dann doch immer wichtig, dass ich mich auch mental an so Orten einfach auch wohlfühle für eine Top-Performance.
Ja.
Gerade so Dallas zum Beispiel habe ich mich nicht wohl gefühlt, muss ich sagen. Also die Stadt hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Klar kann man da nicht viel machen und man darf sich das auch nicht einreden. Und man muss halt einfach überall performen. Aber trotzdem ist es für mich von Vorteil, wenn ich mich an dem Ort, wo das Rennen stattfindet, dann auch wohlfühle. Und das ist hier in Milwaukee auf jeden Fall der Fall.
Sehr gut. Ich habe das gleiche Gefühl schon gehabt, als du deine ersten Posts gemacht hast, da mit den Bildern von der Laufstrecke. Da war das Sunrise oder Sunset war das, ne? Abends bist du gelaufen.
Nee, Sunrise. Da bin ich nämlich um 5 Uhr aufgewacht und dann konnte ich um 6 Uhr schon zum Laufen gehen.
Das sah richtig geil aus, muss ich sagen. Ich hätte sogar Lust gehabt zu laufen. Weil wenn ich hier raus gucke, so grau und Regen und gar keinen Bock zu laufen.
Jet, so Jetlag ist auch immer das, wo ich bin ja immer eher der Spättrainierer und Spätaufsteher. Das heißt, vom Sunrise kriege ich in Deutschland eigentlich übers Jahr, aus dem Winter, wo die Sonne mal um 9 Uhr erst aufgeht, kriege ich vom Sunrise nicht viel mit.
Sunrise Run, 9.30 Uhr.
Beim Jetlag ist dann immer so, dass ich mir immer denke, also früh aufstehen kann schon auch echt nice sein.
Ja, also ich finde es eigentlich immer richtig geil, wenn man das geschafft hat halt. Aber dieses dann Weckerstellen und aus dem Bett so richtig früh raus, das ist halt immer das, was wehtut. Aber wenn man es geschafft hat, ich kann dir keine Situation sagen, wo ich gesagt habe, ich bin früh aufgestanden, da ist die Sonne aufgegangen, ich habe gedacht, oh, ist das kacke.
Das ist ja das Coole am Jetlag eigentlich. Ich bin um 5 Uhr aufgewacht, aber es war kein Wecker und ich war ausgeschlafen.
Ja, Beste. Wenn man doch nur immer Jetlag hätte.
Ja, oh ja.
Guck mal, dann wärst du auch um 13 Uhr wärst du fertig mit Training, hättest alles durch und hättest du den ganzen Tag noch für dich. Könntest du abhängen, Kaffee trinken gehen.
Wenn man dann um 16, 17 Uhr nachmittags einfach richtig, richtig müde wird.
Ja, aber da kannst du
aber weiß, man muss jetzt irgendwie noch mal 4-5 Stunden durchhalten.
Da kannst du die neue Kaffeemaschine einstellen.
Ja, stimmt.
Und jeden Kaffee, der rauskommt, trinken. Dann geht das. Ah, ja, herrlich. Ich würde sagen, Stündchen haben wir schon wieder voll gemacht hier. Musst du heute noch trainieren? Oder bist du durch?
Ich gehe noch locker schwimmen, ja. Ja, wir haben hier in den USA ist ja meistens 25 Yard Pools, aber wir haben hier einen 50 Meter Pool gefunden und der auch echt nice ist und da springe ich heute Nachmittag nochmal rein für ja ein Stündchen locker.
Wie viel Yards sind dann 50 Meter? Mit diesen Yards und Foot und Feet und ich weiß es nicht, das werde ich mein Leben nicht mehr lernen.
Also ich glaube, 100 Yards sind, glaube ich, so 91, irgendwas Meter.
Ja, siehst du, das ist auch so richtig
und
unnötig.
Ich mache meistens den Rechenfaktor, so die Zeit auf 100 Yards plus 8 Sekunden ist die Zeit auf einer 50-Meter-Bahn, für 100 Meter.
Für 100 Meter, ja, okay. Also plus 4 Sekunden auf 50 Meter.
Also wenn ich eine 1,10 auf 100 Yards schwimme, dann ist das äquivalent zu einer 1,18 auf 100 Meter Langbahn. Nee, das war jetzt nur ein Beispiel. Nee, ich meine, meine letzten Race Pace Efforts gestern habe ich ja auf der 50 Meter Bahn gemacht. Da musste ich nicht umrechnen.
Ja, aber deswegen fühlst du dich wohl.
In dem
das
Pool,
ist der Schlüssel.
Ja, genau. Aber in dem Pool gibt's keine Uhr und ich hatte meine Uhr vergessen. Deswegen war es dann praktisch, dass Aaron Royal mit mir geschwommen ist. Und zwar hat der nämlich diese Form-Swim-Schwimmbrille.
Oh ja, wo das so drin steht, ne?
Genau, und er ist zwar nur locker geschwommen. Also ich bin so ein Set zweimal durch, 400, 300, 200, 100 Meter geschwommen, so im Tempo gesteigert. Und er konnte mich dann quasi immer losschicken auf dem Abgang, den ich schwimmen wollte. Und er hat dann immer gesagt, welche Zeit er geschwommen ist. Und ich habe dann quasi immer, sobald ich angeschlagen habe, also erst 10 Sekunden nach mir ab, sobald ich angeschlagen habe, habe ich immer angefangen, die Sekunden zu zählen, bis er dann ankommt. Und dann hat er mir seine Zeit gesagt, die er geschwommen ist. Und dann habe ich quasi dann die Zeit, die ich gezählt habe, minus die 10 Sekunden natürlich, die hier nach mir ab ist, habe ich dann abgezogen und dann wusste ich meine Zeit ungefähr.
Ja, also du warst auf jeden Fall nicht am Limit in der Session, weil sonst wäre das alles komplett durcheinander geraten. Da musstest du, den Effort musstest du gut pacen, damit du irgendwie noch die Zeiten zusammenrechnen kannst am Ende. Wenn du da durcheinander gekommen wärst, hättest du gewusst, okay, der war ein bisschen zu hart.
Stimmt.
Ah, gute Geschichte. Ja, warum kompliziert, wenn man es auch richtig kompliziert machen kann? So, Aaron, du hast das ja in deiner Dinge. Du startest 10 Sekunden nach mir, dann sag mir doch einfach, es wäre viel einfacher gewesen, wäre der einfach 10 Sekunden vor dir gestartet und du hättest ihn einfach
überholt. Ja, aber er ist nur locker geschwommen und ich bin, du meinst, ich hätte
oder 20
ihn
Sekunden vor dir, dann hättest du, erstmal hättest du 4 gehabt, weißt du? Du hättest wieder die Möhre, die Karotte vor der Nase gehabt.
Aber dann dann hätte ich trotzdem die 10 Sekunden oder 20 Sekunden, die ich nach ihm abgehe, hätte ich zählen müssen. Also es kommt wieder aufs Gleiche hinaus.
Ja, aber das wäre einfacher gewesen. Dann hättest du einfach immer nur bis 10 zählen müssen.
Außer er dreht sich um kurz und schreit mir, jetzt los,
ab. Ja, genau. Er winkt dann einmal so oder sowas.
Genau, einmal kurz mit dem Arm so beim Schwimmen.
Sehr gut. Ja, so wird, auch das Schwimmen nicht langweilig. Hast du doch extra gemacht.
Wissen wir fürs nächste Mal.
Ja, könnt ihr damit, kein Problem. Ich gebe euch gerne so Tipps. Sehr gut. Dann dir noch ganz viel Spaß beim Schwimmen. Leg die Beine hoch. Erhol dich gut und bleib weiter in dem guten Mindset, wo du jetzt bist. Und ich hoffe, dass der Jetlag noch so ein bisschen mehr knallt wieder morgen, dass du auch nochmal um 6 Uhr loslaufen kannst, dass du dann doch nochmal den Sunrise enjoyen kannst. So. Das, weißt du, dann hast du da nochmal ein bisschen was an. So fürs gute Gefühl.
Ja, hoffe ich nicht. ab jetzt. Ich meine, Rennstart ist einfach um 16.15 Uhr, glaube ich.
Also ach so, ja, dann kannst du ja wieder auf normal umstellen.
Für eine Mitteldistanz, ja, genau. Ist schon besser, wenn er dann so lange wie möglich schlafen kann.
Stimmt, boah, das ist aber echt spät.
Ja.
16 Uhr, was macht man denn da den ganzen Tag noch vorher?
Also auf jeden Fall ein Aktivierungsläufchen. Frühst, man braucht auf jeden Fall,
oder wann machst du
auf jeden Fall zwei. Ja, nach dem Aufstehen, also ausschlafen, hoffentlich bis 8 Uhr zumindest. Dann einen kleinen Snack, Kaffee, Frühstücksläufe, Aktivierungslauf, so 20 Minuten mit ein paar Strides. Dann Frühstück, hinlegen, dann 3 Stunden vorm Rennen, dann nochmal Mittagessen. Und ja, dann gibt's schon auch, also wir müssen dann auch schon nach dem Frühstück auf jeden Fall schon zum Race Ranger Check-in. Habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen, dass auch wieder 20 Meter und Race Ranger natürlich am Start ist.
Ja.
Und dann, ja, 2 Stunden vom Start oder so ist dann, glaube ich, auch Check-in und dann geht's eh meistens sehr
schnell. Dann ist
ja schnell,
aber dann ist ja auch gut, wenn ihr noch so Race Ranger Check-in und sowas habt, weil dann geht die Zeit auch ein bisschen schneller rum. Ich finde immer, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du immer nervöser wirst, Bock hast, endlich losgelassen zu werden und nicht darfst.
Ich bin auch nicht der größte Fan von den späten Starts, aber ja.
Es gibt einen Vorteil.
Vielleicht ist es ja auch gut.
Es gibt einen Vorteil.
Was?
Du kannst morgens entspannt aufs Klo.
Stimmt.
Das ist immer das organisatorisch Schwierigste beim Ironman, wenn du dann überlegst, schaffe ich es noch irgendwie zu Hause oder im Hotel oder muss ich mich beim Dixie anstellen?
Das ist aber bei einem PTO-Rennen gar kein Problem, weil ich meine, es
sind
30 Profis und wir haben da in der Athletes Lounge unsere eigenen Dixies.
Vergoldete.
Also kannst du dann so machen wie Alistair Brownlee in Ibiza. Der ist, hat sich Neo schon angezogen, der war schon ready, ist einschwimmen gegangen und dann ist er wieder aus dem Wasser gekommen, hat nochmal alles ausgezogen, ist dann nochmal aufs Dixie. Und dann musste der seinen nassen Anzug und nassen Neo musste er wieder anziehen.
Oh, wie unangenehm.
Auf den Stress hätte ich absolut keinen Bock.
Wie unangenehm. Ey, wer sich jetzt denkt, wieso ist das nicht schlimm? Zieht niemals einen nassen Neo an und einen nassen Aero-Einteiler. Das hätte passieren können, dass er den Start nicht bekommt. Also da hätte eine Stunde braucht man da locker.
Scheiße. Das ist auch noch so eine Sache, ob es Neo mit Neo oder ohne ist. Also ich meine, hier ist schon echt heiß. Also wie schon gesagt, es hat 30 Grad tagsüber und auch ziemlich schwül. Aber der See ist halt einfach so riesig, dass die Wassertemperatur halt, glaube ich, habe gehört, ist so genau um die 22 Grad. Also es wird echt eine Entscheidung vom Renntag, ob das dann mit oder ohne Neo ist. Wobei ich muss sagen, ich hoffe dieses Mal, dass es ohne Neo ist, weil ich gefühlt ohne Neo einfach immer einen besseren Start erwische, was bei solchen Rennen einfach sehr, sehr wichtig ist.
Ja, dann drücke ich die Daumen, dass es warm wird und ohne Neo geschwommen wird, wenn dir das was hilft. Beide Daumen drücke ich jetzt schon. Extra für dich.
Ja, danke.
Alle anderen, die das hören auch, alle drücken jetzt die Daumen, dass es ohne Neo wird. Dann geht's.
Wir sehen uns am Freitag.
Ab. Wir sehen es am Freitag und wir sehen dich am Freitag racen. Weißt du, ob wieder Eurosport 2 oder ob es auch auf Eurosport 1 übertragen wird? Wahrscheinlich Eurosport 2 wieder, ne?
Gehen wir vom Medium-Case-Szenario aus.
Gehen wir vom Medium-Case-Szenario aus. Eurosport 2. Und für alle, die sich also das jetzt fragen, ja, ihr braucht ein Abo.
Aber auch GCN Plus, Discovery Plus und noch irgendwas.
Genau, vielleicht für alle nochmal der Hack, wenn ihr das noch nicht ausgenutzt habt. Es gibt auf Discovery oder Eurosport Player meistens so ein Probeding. Manchmal ganz kostenlos oder irgendwie den ersten Monat für nur 2,99 oder 1,99 oder was auch immer. Könnt ihr ausnutzen. Lohnt sich auf jeden Fall für die Races, dass ihr die live verfolgen könnt. So, Service News noch am Ende. Und damit würde ich sagen.
Aber die meisten sollten Eurosport oder GCN haben, gerade für Tour de France etc.
Das stimmt. Aber Tour de France konnte man auch gut im Free TV auf ARD verfolgen.
Stimmt. Also die ganzen Klassiker und so.
Ja, für die Klassiker und so gebe ich dir recht. Aber die Tour kann man wirklich auch gut im Öffentlich-Rechtlichen verfolgen. Das machen die schon mal ganz geil. So, jetzt, bevor ich versuche, nochmal jetzt den Deckel drauf zu machen, haben wir noch was oder machen wir den Deckel drauf?
Fang schon mal an mit der Verabschiedung und ich fange wieder ins Wort.
Kein Problem. Okay, Deckel drauf, ciao.
Übrigens,
es war einmal.
Okay, nee.
Nee, wir hören uns nach dem Rennen, würde ich sagen. Dann sprechen
zum
wir darüber.
Post-Race-Interview.
Ob das alles so geklappt hat. Genau, zum Post-Race-Interview-Podcast. Interview wird es vielleicht weniger.
Hoffentlich.
Wir labern einfach drüber, was im Rennen passiert ist. Hoffentlich erzählst du uns ein paar geile Geschichten. Hoffentlich passiert was Lustiges. Ein paar gute Stories.
Alles klar. Dann.
Also, viel Spaß beim Schwimmen.
Danke dir. Ciao.